Heute ist ja Sonntag und wir feiern gerade Gottesdienst. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann geht jeder nach Hause. Es wird zusammen gegessen oder geht essen, wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ihr verbringt den restlichen heutigen Tag so, wie auch immer ihr ihn geplant habt. Und heute Abend legt sich irgendwann jeder ins Bett und schläft ein. Mitten in der Nacht werdet ihr wachgerüttelt. Der Boden bebt leicht, auf der Straße schreit lauthals irgendjemand irgendwas in einer Sprache, die ihr nicht versteht. Völlig weggetreten geht ihr ans Fenster und seht Menschen, die in Militäruniform herumlaufen. Und in dem Moment, als ihr einen Panzer draußen vorbeifahren seht, dann hämmert es unten an eurer Haustür. Nach 2 Sekunden wird ihr mit lautem Rufen eingetreten. Soldaten rennen in alle Zimmer, sie finden euch. Ihr werdet auf die Straße gezerrt und in LKWs neben eure Nachbarn gesetzt. Ihr hättet keine Möglichkeit, irgendetwas mitzunehmen, außer das, was ihr am Körper tragt, viel war es nicht. Ein Soldat schlägt draußen 2-mal gegen den Laster und dann fährt er los. Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass ihr in eurem Leben euer Haus, eure Straße, eure Stadt und euer Land jemals wiedergesehen habt. Ihr werdet niemals hierher zurückkehren. Was ist passiert? Ihr wurdet als Kriegsgefangene über Nacht in das Land des Feindes gebracht, und zwar sehr weit weg. Und zwar, um dort zu leben, um dort eure Kinder aufzuziehen und euch deren Kultur anzueignen. Inzwischen lebt ihr schon seit einigen Monaten in diesem fremden Land, ihr alle zusammen in einem kleinen Dorf aus Bretterhütten ohne Strom. Und es vergeht kein einziger Tag, an dem ihr euch nicht nach eurem Haus, nach eurer Straße, nach eurem Garten, nach eurer Heimat sehnt. Und eines schönen Tages kommt ein Brief bei euch im Dorf an, von mir. Ich habe nämlich zu der Hälfte der deutschen Bevölkerung gehört, die nicht verschleppt worden ist. Man kann ja nicht alle mitnehmen. Ich habe endlich herausfinden können, wo ihr wohnt, wo ihr lebt, wo ihr euch aufhaltet, wo man euch hingebracht hat. Und ihr versammelt euch alle im Dorf zusammen mit dem Brief, um den zu öffnen. Und vielleicht hofft ihr, dass in dem Brief steht, dass Verhandlungen im Gang sind, euch wieder zurück nach Hause zu holen. Vielleicht hofft ihr, dass in diesem Brief steht, wir sind schon unterwegs, euch zu holen. Stattdessen steht in diesem Brief, den ich euch geschrieben habe, Folgendes. Liebe Gemeinde, Gott lässt euch Folgendes ausrichten. Baut euch Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, denn kein einziger von euch wird seine Heimat jemals wiedersehen. Lebt euer Leben dort, wo ihr seid. Gott sei mit euch. Schönen Gruß aus Naumburg. Jetzt könnt ihr in etwa nachvollziehen, wie sich das Volk Israel gefühlt haben könnte, als sie nach dem Krieg nach Babylon verschleppt worden sind und folgendes Schreiben von Jeremia bekommen haben. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch gut. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsagerei nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, sprach der Herr. Das Volk Israel verlor den Krieg gegen Babylon. Und viele wurden verschleppt und mussten jetzt in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, ihr Leben völlig neu aufbauen. Und natürlich hofft man, dass man dann trotzdem irgendwie bald zurück kann, dass es nicht so bleibt. Man lebt lieber aus der Reisetasche, ständig bereit, zurückkehren zu können, weil dieser Lebensstil einem Hoffnung birgt. Hoffnung, dass es nicht so bleibt, wie es gerade ist. Denn wenn man anfangen würde, sein Leben vor Ort ganz normal zu leben, Häuser bauen, einer Arbeit nachgehen, einer Familie gründen, wenn der Alltag einkehren würde, dann würde damit doch auch die Hoffnung verschwinden, dass sich das nochmal ändern wird. Dann hat man sich damit abgefunden und wer will das in so einer Situation schon? Da ist es nicht schwer zu erraten, dass es im Exil beim Volk Israel viele Menschen gab, die als falsche Propheten aufgetreten sind. Und die haben genau die Dinge gesagt, die damals jeder hören wollte. Die einen haben gesagt, Gott ist mir im Traum erschienen und hat mir gesagt, ich will mein Volk befreien. Ja, ich komme bald. Andere haben das Wort gepredigt aus dem Exodus und verglichen das Exil in Babylon mit der Sklaverei in Ägypten und versprachen, dass Gott bald kommt und sie wie damals wieder errettet wird. Es gab wohl viele, die so oder so ähnlich in göttlicher Autorität versucht haben, das Volk zu trösten. Das waren keine gottlosen Menschen gewesen, die haben es bestimmt alle gut gemeint, aber sie haben alle gelogen. Mit einer guten Absicht dahinter, aber sie haben gelogen. Gute Absichten rechtfertigen nicht das, was und wie wir Dinge tun. Und die falschen Propheten meinten es gut, aber sie haben gegen das, was Gott gesagt hat, geredet. Denn durch Jeremia offenbarte sich jetzt nämlich Gottes tatsächlicher Wille in dieser Situation. Und er klang anders. Gott sagte eben nicht zum Volk, seid bereit, ich hole euch alle zurück. Sondern Gott sagte, bleibt da, wo ihr seid und lebt euer Leben dort. Der Brief ging noch weiter. Das waren ja nicht nur diese 4, 5 Zeilen gewesen. Und wenn man weiterliest, dann wird auch klar, wie die Worte Gottes verstanden werden wollen in diesem Brief. Trotz allem ist es ein Trostbrief. Ein Zuspruch, den auch Paulus im Brief an die Korinther genannt hat. Im Grunde geht es darum, um die Thematik, euer Glaube darf nicht abhängig sein von äußeren Umständen. Denn auf die haben wir in unserem Leben in 99 von 100 Fällen überhaupt keinen Einfluss. Ob wir das wollen oder nicht, im Leben ändern sich jeden Tag, übers Jahr immer wieder Dinge. Aber eine entscheidende Sache, die hat sich nicht geändert und die wird sich auch niemals ändern. Die eine Sache, die einem gläubigen Menschen in so einer Situation Kraft geben sollte, wenn alles andere im Leben in Frage gestellt wird, nämlich Gott ist immer noch da. Gott ist der, der uns nicht verlässt. Auch wenn der Brief von Jeremia aus Jerusalem kam, Gott selber ist bei dem Volk Israel im Exil. Gott ist nicht an Tempel gekettet oder an Landesgrenzen, an Kirchen, Städte oder an Kulturen gebunden. Die Zusage im Leben, dass Gott bei uns ist, die ist völlig unabhängig von den eigenen Lebensumständen. Und vor allem ist sie auch noch eins, nämlich absolut notwendig. Die meisten von euch leben schon viel länger auf dieser Erde als ich, deswegen wisst ihr das auch besser, wenn ich sage, alles im Leben ändert sich früher oder später. Also es gibt für nichts im Leben eine Garantie oder eine Gewissheit, dass das auch so bleibt. Mit einer einzigen Ausnahme, und das ist Gott selbst. Und darum ist diese Zusage so wichtig für Menschen, deren Leben aus welchen Gründen auch immer auf den Kopf gestellt wird. Gott ist bei uns, in dieser Welt, in unserem Schmerz, in unserem Leid, in unserer Trauer, in den Dingen, die wir nicht verstehen, in den Dingen, die wir nicht ändern können, in unserer Angst, in unserer Ungewissheit, in dem, was die Zukunft noch bringt und wie es nächstes Jahr aussieht, in unserer Zerrissenheit bis in den Tod hinein und darüber hinaus. Wenn man das nicht glauben kann als Christ, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird deine Welt, wie du sie kennst, und dein Glauben auf mittelfristig zerbrechen. Aber Gott ist bei seinem Volk im Exil. Gott war bei den Christen, die in der Arena in Rom hingerichtet worden sind. Gott war bei den Millionen von Pestopfern im Mittelalter. Gott war bei den Gefangenen und Gefolterten der Inquisition. Gott war in den Konzentrationslagern und in den Stasi-Gefängnissen. Und Gott war und ist in den Sklavenhöfen und den Gulags dieser Welt. Er ist sich nicht zu schade, bei uns Menschen zu sein, wenn wir im Dreck und im Tod dieser Welt liegen. In Zeiten von Corona, Lockdown und Tausenden von Todesopfern weltweit stellen die Menschen immer häufiger die Frage, na, wie kann Gott das denn zulassen? Na, wo ist denn Gott, wenn er uns doch alles so lieb hat? Warum passiert das dann? Sieht er denn nicht unsere Situation? Hat er denn keine Ahnung, wie es uns geht und was wir durchmachen? Eine Frage, die sich auch das Volk Israel im Exil gestellt hat. Und jeder Mensch, der sich diese Fragen stellt, der Leid erfährt. Doch natürlich sieht es Gott. Keiner kennt das Leiden, den Schmerz in dieser Welt, den wir verursachen, besser als er, der alles gesehen hat und der von Anfang an dabei gewesen ist. Die Existenz Gottes widerspricht nicht der Existenz von Leid. Das ist eine falsche Annahme, die viele Leute heute haben. Es wird der Tag kommen, an dem es so sein wird, an dem es all das nicht mehr geben wird. Aber dieser Tag ist noch nicht da. Wir Menschen stehen in der Gefahr, dass wir unseren Glauben von äußerlichen Umständen abhängig machen. Ob ich arbeitslos bin oder nicht, ob ich als Ehepartner oder als Elternteil versagt habe, ob ich arm bin oder reich, ob mein Konto voll ist oder ob ich Schulden habe, ob ich geliebt werde oder gehasst, ob ich Erfolg im Betrieb habe oder ob ich Insolvenz anmelden muss, ob ich gesund bin oder krank. All diese Dinge, was sagt das über Gottes Liebe aus, die er zu mir und meinem Leben hat? Überhaupt nichts. Ob bewusst oder unbewusst, wir hängen als Menschen an so vielen Sachen in unserem Leben. Ist halt so. Aber die meisten Dinge sind so unsicher wie die Lebensspanne einer Seifenblase. Von der Gesundheit bis zum Geld, von unseren Zukunftsplänen bis hin zu der Art und Weise, wie wir uns wünschen, eines Tages mal zu sterben. Dabei könnten wir heute Nacht noch alles verlieren. Woran können wir uns also festhalten? Woran könnten wir uns denn festhalten? Außer allein an lebendigen Gott. Kein anderer wäre es doch wert, das zu tun. Kein anderer wäre es doch wert, für ihn alles aufzugeben, wenn es drauf ankommt. Selbst dann, wenn wir alles verlieren würden, hätten wir in Gott immer noch den einen, der wertvoller wäre als all das. Unseren Vater im Himmel, den lebendigen Gott, der uns liebt und der uns nicht verlässt. Bis zum Schluss. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ein Christ in seinem Leben braucht, wenn er vorhat, Jesus nachzufolgen und diese Welt zu überwinden. Und das ist auch das, was Gott durch Jeremia dem Volk Israel gesagt hat. Ihr seid eurer Heimat, ihr seid eurem normalen Leben, wie ihr es bisher kanntet, entrissen worden. Und keiner von euch, der lebt, der wird eine Änderung an diesem Zustand erleben. Aber das sollte euch nicht daran hindern, weiterzugehen und weiterzumachen. Denn ihr seid nicht gebunden an das Land Israel oder die Stadt Jerusalem, an eure Heimat oder an den Tempel. Ihr wart schon meine Kinder, bevor ihr das alles hattet. Also noch Sklaven in Ägypten gewesen seid oder Nomaden in der Wüste. Und ihr bleibt es auch jetzt, wo ihr all das wieder verloren habt. Gott sagt dem Volk Israel im Exil, ich warte nicht in Israel auf euch, bis ihr irgendwann wiederkommt, sondern ich bin bei euch da draußen. Dieser Gedanke, dass Gott mitgeht und dass Gott dabei ist und nicht verschwunden ist, das ist für die Juden bis heute überlebenswichtig geworden. Die wurden mehr als einmal im Krieg verschleppt damals. Aber im Jahr 70 nach Christus ist es schlussendlich richtig passiert. Da wurde das ganze Volk, so wie es ist, in alle Welt vertrieben. Das Land Israel gab es nicht mehr. Und Gott ging mit. Nach Babylon, nach Persien, nach Rom, Amerika, Deutschland, Indien und in die ganze Welt. Und das ist entscheidend für den Glauben des Judentums bis heute, dass Gott nicht an solche Dinge gekettet ist. Dass trotzdem Gott immer noch da ist, egal wo wir sind. Und es ist entscheidend für uns als Christen, die wir dazugehören. Wir finden Gott nicht in marmornen Tempeln oder über den Wolken. Er wohnt nicht in Kathedralen oder in modernen Gemeindehäusern. Gott ist genau dort zu finden, wo Jesus zu finden war, als er noch Mensch geworden ist. Nämlich bei den Sündern, bei den Kaputten, bei den Gefangenen, bei den Kranken, Leidgeplagten und Ängstlichen. Bei dir und bei mir. Ich bin überzeugt davon, Gott möchte kein Leid. Das wollte er nie. Aber der Mensch hat leider dafür gesorgt, dass es so ist. Und auch wenn Gott Leid niemals wollte, so begleitet er uns Menschen, wenn wir da durch müssen. Auch jetzt. Obwohl auch Gott das nicht tun müsste. Und das unterscheidet ihn maßgeblich von allen anderen hölzernen, goldenen, hässlichen und toten Göttern, die sich der Mensch obendrein selber ausgedacht hat. Denn die können nichts anderes außer blöd rumstehen. Jeremia tröstet die Verbannten. Er weiß, es ist schlimm, so wie es ist, und keiner kann was dran ändern. Und er sagt es, findet euch ein. Findet euch darin ein, wie es gerade ist. Denn das Allerwichtigste habt ihr nicht verloren. Und das ist Gott an eurer Seite. Wahrscheinlich war das in dieser Situation nicht der Trost, den sich die Verbannten gewünscht haben. Die wollten viel lieber nach Hause. Aber es war der Trost, den sie in dieser Situation gebraucht haben. Den sie und den wir bis heute brauchen, in all unseren Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo es uns dreckig geht. Wo wir nichts ändern können an dem, wie es ist. Gott hat uns versprochen, ich bin bei euch. Alle Tage. Auf dass wir in den dunklen Stunden unseres Lebens die Hoffnung nicht verlieren. Dass wir nicht glauben, dass Gott nicht mehr da ist oder irgendwo am Ende des Lebens mal auf uns wartet. Gott ist da, er ist jetzt hier. Nicht irgendwo anders. Und diese Zuversicht in meinem Leben, dass mich Gott nicht verlässt, ganz egal wie es in meinem Leben aussieht, die ist elementar wichtig, wenn man nicht kaputt gehen will. Keiner von uns ist in der Lage, auch nur eine tausendstel Sekunde in die Zukunft zu schauen. Wir wissen nicht, was noch kommt. Heute Nacht oder in einem Monat. Wir haben keine Ahnung, wie das nächste Jahr aussehen wird und was noch auf uns zukommt. Aber eines können wir mit Gewissheit sagen. Was auch immer kommen mag, unser Gott hat uns nicht verlassen. Weder in diesem Leben noch im nächsten. Unterm Strich ist das eigentlich alles, was wir brauchen. Und alles, was wir jemals brauchen. Es ist das Einzige, was schlussendlich im Leben wirklich zählt und was wirklich Bestand hat. Weil es das Einzige ist, was immer bleiben wird. Gott an unserer Seite. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du siehst auch unsere Herzen, du siehst das Verborgene. Du kennst unsere Gedanken und du weißt, wie wir fühlen, wie es uns gerade geht. Ob wir krank sind oder gesund, ob wir Zukunftsängste haben. Vater im Himmel, wir haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mit unserem Land, mit unseren Familien, mit unseren Ehen. Wo auch immer es bei uns gerade hapert. Ich bitte dich, lieber Vater im Himmel, dass du in unsere Herzen Einzug hältst und dass du unseren Glauben an dich stärkst, dass du uns versprochen hast, dass du uns niemals verlassen wirst, dass du bei uns bist, jetzt, heute und hier, unser ganzes Leben, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch, wenn wir nach Hause gehen. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen dich in unserem Leben. Und wir bitten dich, komm immer wieder neu rein. Halt uns fest, denn du bist alles, was zählt.